Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. Verstrickung. Die Hamburger Kulturbehörde im NS-Staat. Mit dem Kultursenator sprechen wir über ein Forschungsprojekt und eine Ausstellung. Verständigung. Die Lessing-Tage in der Hansestadt interessieren uns am Ende der Sendung. Und Verglasung. Die französische Künstlerin Claire Tabouret gestaltet in Notre-Dame die Glasfenster und das Museum Vorlinden präsentiert sie, die Fenster und die Künstlerin. Zuerst aber Vertriebskünstler. Die Art Basel, die gibt es seit den späten 60er Jahren und die ist ein Kunstmessen-Markenprodukt. Seit der Jahrtausendwende ist sie international tätig und expandiert. Die erste Basel Katar, die beginnt morgen in Doha. 87 Galerien aus über 30 Ländern werden dann erstmals 84 Künstler am Persischen Golf präsentieren. Unseren Kunstmarktexperten und Chefreporter Kultur Stefan Kolderhoff habe ich gefragt, der wievielte Ableger der Art Basel ist das denn inzwischen?
Das ist ja inzwischen eine große Firma, ein großer Konzern, MCH Group heißt die, und die veranstaltet inzwischen 5 Kunstmessen. Einmal die in Basel natürlich, die Mutter aller Messen, dann eine in Miami Beach, eine in Hongkong, eine in Paris und jetzt ganz neu Doha in Katar.
Welche Absicht verbinden die Messemacher, die Eigentümer? Denn es ist, wie du richtig sagst, ja ein Unternehmen mit dieser Ausdehnung auf den Golf und die Golfstaaten?
Naja, man geht dahin, wo das Geld sitzt. Und das ist natürlich auch in den Emiraten. Also bei einer Kunstmesse geht es immer um die Verkäufe. Es geht nicht darum, Trends zu setzen oder irgendwelche Künstler groß zu machen, sondern man möchte verkaufen. Und da denkt man wahrscheinlich zu Recht, es tut sich im Moment einiges. Es entstehen Museen, es entstehen Galerien, es gibt neue Sammlerinnen und Sammler in der arabischen Welt, aber auch in Indien. Auch für die ist Katar interessant als Reiseziel. Und deswegen geht man dahin. Das ist, glaube ich, das Ziel, Umsatz.
Der Geschäftsführer Andrea Zappia der MCH-Gruppe erklärt das folgendermaßen.
We want to transform Art Basel from a pure traditional marketplace into an active marketplace. So going into a new part of the world, how can we make collecting art something more desirable for wealthy people around the world?
Ja, ich glaube, das ist eine klare Aussage. Ne? Wie machen wir aus Kunst etwas Wünschenswertes, Erstrebbares, Erwerbbares, Anstrebbares für betuchte Leute?
Und da ist Basel auch nicht die einzige Messe. Die Frieze, die große Kunstmesse in London beispielsweise, hat expandiert nach Korea, nach New York und nach Abu Dhabi. Die Art Cologne hier in Deutschland hat es bisher nur bis nach Mallorca geschafft. Da wird im April eine Filiale eröffnet.
Wie ernst ist das Kunstinteresse der Golfstaaten oder andersrum gefragt, kommt die Kunst und die Künste zur Geltung?
Ich glaube, dass das der Fall ist und ich glaube, dass wir da einfach nur viel zu lange nicht hingeguckt haben. Ein schöner Gradmesser sind ja immer Auktionen, die im Umfeld einer solchen Messe stattfinden, und so war das auch in Katar gerade. Da hat Sotheby's eine Auktion veranstaltet und der höchste Preis, ein Rekord, ist für das Kunstwerk von Safiya Binzaghar, ein Café mitten in der Wüste, gezahlt worden. Der Picasso, der in derselben Auktion angeboten wurde, der ist weit unter den Erwartungen geblieben, statt 3 Millionen nur in Anführungsstrichen 1,5. Also man merkt schon, dass mit dem Interesse an Kunst, das immer da war, auch ein gesteigertes Selbstbewusstsein jetzt einhergeht.
Bis hierhin haben wir es beschrieben. Lass uns doch mal versuchen, ein kritisches Wort zu verlieren. Ist es übertrieben, wenn man sagt, dass das der Versuch ist, eine Region, die ja durchaus streitbar ist, was ihre Beschäftigungspolitik angeht, ihr Sportengagement und ähnliches, durch symbolisches Kapital aufzuwerten, also Stichwort Artwashing, oder ist das zu miesepetrig?
Nein, ich glaube, das kann man ganz eindeutig so sehen. Und da gehören eben nicht nur die Messen rein, sondern auch die Museen, die dort entstanden sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und wenn man sich dann anguckt, was für diese Museen gekauft wurde, die letzte Fassung von Van Gogh Sonnenblumen, die noch in Privatbesitz war, ist inzwischen angeblich in den Emiraten. Dasselbe gilt für eine Fassung der Kartenspieler von Cézanne, ein ganz wichtiges Südseebild von Paul Gauguin, angeblich auch der Salvator Mundi, das 450-Millionen-Bild, das Leonardo da Vinci zugeschrieben wird. Da versucht man natürlich schon, Anreize zu schaffen, dass Menschen dahin kommen und auf der anderen Seite auch vielleicht von ein bisschen Kritik an Menschenrechtspolitik, am Umgang mit Frauen, mit Homosexuellen, mit anderen Randgruppen.
Da hat sich auch die Basler Großrätin Michaela Szczerny kritisch zu geäußert.
Die Galerien schauen, dass die Kunst passt, und passt würde dann bedeuten, dass sie eben nicht aneckt, dass sie keine Kritik haben, dass auch sehr wahrscheinlich keine homosexuellen Menschen dargestellt werden, etc. etc. Ich möchte das den Galerien nicht unterstellen, aber ich gehe davon aus.
Ist Ihre Sorge begründet? Das werden wir jetzt sehen müssen, wenn morgen eröffnet wird. Was für Bilder hängen da? Sind da auch kritische Bilder? Sind da Bilder, die, was gute Kunst immer auch ausmacht, Kritik an den bestehenden Verhältnissen übt, vielleicht einen anderen Blick auf Welt ermöglicht, als das bisher in diesen Staaten möglich gewesen ist? Ich kann das nicht prophezeien. Ich habe nur auch den Wunsch, dass das nicht der Fall ist. Die Veranstalter werden allerdings sagen, keine Messe ist wie die andere. Auch in Paris zeigen wir andere Dinge als in New York. Also ich glaube, dass an einem Markt, in dem es um Milliarden geht, solche Kritik an Menschenrechten, an Zuständen abperlen wird.
Sagt Stefan Koldorf über die Art Basel, die erstmalig in Doha stattfinden wird. Wir bleiben bei der Kunst. Das Vorlinden-Museum in Wassenaar bei Den Haag zeigt eine Übersichtsschau der französischen Künstlerin Claire Tabouret. Und es handelt sich bei ihr um die Malerin, die auch die umstrittenen Buntglasfenster für die Pariser Kathedrale Notre-Dame entworfen hat, die Ende des Jahres enthüllt werden sollen. Es ist die erste Überblicksausstellung der Künstlerin. Malerei auf Leinwand macht sie, auf Plexiglasplatten, Bronzeskulpturen, Keramik. Das Selbstbildnis und seine Beziehung zur gesellschaftlichen Umwelt, die prägen ihr malerisches Werk. Einfacher gesagt, Menschen und Gesichter. Flüchtig, nicht fertig. Kerstin Schweighöfer hat das gesehen.
Eine Frau im Schlafanzug. Sie steht vor einem hohen Spiegel. Forschend tastet sie die glänzende Fläche mit der Hand ab. So als wolle sie kaum glauben, was sie dort sieht. So als kenne sie die Frau nicht, die ihr mit ernstem Gesicht entgegenblickt. Dieses lebensgroße Selbstporträt von Claire Tabouret gehört zu den intimsten und eindringlichsten der 50 Werke, die in Vorlinden zu sehen sind. Skulpturen, Landschaften, Porträts und Gruppenporträts von Schulklassen oder badenden Frauen und Selbstporträts, immer wieder Selbstporträts, gemalt mit kühnen, breiten Pinselstrichen, leuchtend rot oder blau, manchmal auch fluoreszierend, neongelb oder grün. Claire Tabouret.
Selbstporträts sind etwas, worauf ich immer wieder zurückkomme, weil sie so viel zu bieten haben. Es ist ein nie endender Prozess. Das Gesicht bleibt ein Rätsel. Abhängig von Stimmung oder Alter ändert es sich ständig, so wie eine Wasseroberfläche. Die sieht auch immer wieder anders aus. Und da ich mein eigenes Modell bin, muss ich auch nicht vorsichtig sein. Ich kann mit mir machen, was ich will, und nach Herzenslust experimentieren.
Mal stellt sie sich zurückgezogen unter einem Hoodie dar, mal selbstbewusst als Kriegerin oder herausfordernd mit blutverschmiertem Mund als Vampir, der nie genug bekommt vom Malen und der Kunstgeschichte. Für Claire Tabouret eine Obsession.
I think because of my obsession.
Ausgelöst wurde diese Vorliebe vor 20 Jahren, als die heute 44-Jährige in London eine Ausstellung mit Selbstporträts von Rembrandt sah. Und so wie bei ihm ist es auch bei Claire Tabouret immer wieder der Blick, der den Betrachter nicht loslässt. Kuratorin Barbara Boss.
Wir glauben, dass Claire Tabouret eine sehr wichtige Stimme ist vandaag in de hedendaagse kunst.
Claire Tabouret ist eine wichtige Stimme in der zeitgenössischen Kunst. Ihre Bilder haben einen ganz eigenen Stil und eine eigene Farbpalette. Das verleiht ihnen große Anziehungskraft. Auch aufgrund der Thematik. Es geht um komplexe Themen wie Identität, die Spannung zwischen Individuum und Gruppe. Die Blicke der Dargestellten verfolgen den Betrachter regelrecht.
Der Blick bleibt ja achtervolgen.
Die Schau zeugt auch von der Vielseitigkeit, mit der die französische Künstlerin die Grenzen der Malerei immer wieder neu bestimmt. Denn sie malt nicht nur auf traditioneller Leinwand, sondern auch auf Bronze, Plexiglas, Keramik, ja sogar auf Plüsch- oder Kunststoffpelz. So wie eine großformatige, gut 4 Zentimeter dicke Landschaft, in der ihr Pinsel versunken sei wie ein Skifahrer im Tiefschnee. Andere Landschaften wurden von Webereien in Wandteppiche umgesetzt. Auch mit der altehrwürdigen Porzellanmanufaktur Sèvres bei Paris hat sie zusammengearbeitet. Das Ergebnis sind 12 Vasen mit den Abbildungen trauernder Frauen, ausgelöst durch den Gaza-Israel-Konflikt. Diese Um- oder Übersetzungen ihrer Entwürfe faszinieren die Malerin.
Well, I think the life of a painter is
Das Leben von Künstlern ist in der Regel einsam. Das kann ich durchaus genießen, aber es gefällt mir auch, ab und zu im Team zu arbeiten und ein bisschen die Kontrolle zu verlieren.
Besonders spannend ist das Warten bei ihrer neuesten Arbeit. Im November wird sich zeigen, was die Glashütte Simon Marc aus Reims aus ihren Entwürfen für die 6 Kirchenfenster der Notre Dame in Paris gemacht hat. Dass sie den Auftrag bekommen hat, sei eine große Ehre, eine große Verantwortung und viel Arbeit.
Obviously it's a huge honor, it's a huge responsibility also, it's a lot of work.
Frau Linden zeigt ein paar Schablonen aus ihrem Atelier, die einen ersten Eindruck vermitteln. Als Motiv hat Tabouret Momente aus der Pfingstgeschichte gewählt, bunt und modern dargestellt. Zu modern für Notre Dame, kritisieren Gegner, zumal die alten Fenster beim Brand 2019 nicht beschädigt wurden. Es gab viele Proteste. Sie ließen die Künstlerin nicht unberührt.
Ja, denn in der Pfingstgeschichte geht es um jene kostbaren Momente in der Zeit, als die Menschen sich noch verstanden und in Harmonie miteinander lebten. Genau das will ich mit diesem Projekt auch vermitteln. Ich kann nur hoffen, dass es den Menschen trotz allem noch Liebe, Eintracht und Freude bringen wird.
Ein Beitrag von Kerstin Schweighöfer war das. Kultur unter Kontrolle. Die Rolle der Hamburger Kultur im Nationalsozialismus. So heißt eine neue Ausstellung in der Rathausdiele über die Rolle der Hamburger Kulturpolitik während der NS-Zeit. Und sie zeigt, wie Museen, Theater, Bücherhallen oder die Hochschule für bildende Künste zwischen 1933 und 1945 gewirkt haben. Sie stellt auch Biografien verfolgter Künstler und Künstlerinnen vor. Den Hamburger Kultursenator Carsten Broster habe ich gefragt, was ist das Ergebnis der von Ihnen in Auftrag gegebenen Forschungsprojektes?
Wir haben in dem Zeitraum herausfinden müssen, dass zum Beispiel die Kulturverwaltung in Hamburg überhaupt erst ein Produkt des NS-Staates gewesen ist und erst im Herbst 1933 gegründet worden ist, als Teil der Bestrebungen, die Kultur in Hamburg unter staatliches Kuratel zu bringen. Und ich glaube, es lohnt in Zeiten, in denen wir uns jetzt bewegen, wo wir auch wieder über die Frage Kunstfreiheit, warum ist die wichtig, wie ist sie zu gewährleisten, an vielen Stellen diskutieren, sich nochmal bewusst zu machen, wie sehr in der Vergangenheit Kunstfreiheit schon mal verloren gegangen ist und wie sehr Kultur zu einem ideologischen Kampffeld zur Durchsetzung menschenverachtender Ideen geworden ist. Und die Mechanismen muss man kennen, um sie heute zu verhindern.
Im September 1933 erfolgt die Gründung der Reichskulturkammer. Die Kammer traf eine Auswahl bzw. auch traf auch Ablehnungen und Aussortierungen. Wie hat sich das ausgewirkt, wenn wir es zunächst einmal mal auf Ihre Hansestadt beschränken?
Also erstmal gab es überhaupt, dass im Oktober der Beschluss gefasst worden ist, dass eine Kulturverwaltung in Hamburg gegründet wurde. Als Republik, die ja keine, sagen, langjährige, jahrhundertelange Tradition von Herrschaftshäusern, die Kultureinrichtungen etabliert hat, kannte, gab es bis dato keine staatliche Verantwortung für Kulturinstitutionen, sondern die waren alle in privater und privatwirtschaftlicher Trägerschaft. Insofern war das das Erste. Und das Zweite ist, dass man sehr schnell gesehen hat, dass Jüdinnen und Juden, Roma und Sinti sozusagen auch ideologisch an ansonsten missliebige Künstlerinnen und Künstler ausgegliedert und ausgegrenzt und sagen aus dem kulturellen Leben entfernt worden sind und das teilweise auch schon bevor die Beschlüsse in Berlin gefasst worden sind, sagen das Schauspielhaus beispielsweise verkündete, man sei jetzt judenfrei in Anführungszeichen. Das heißt, da gab es durchaus an der einen oder anderen Stelle auch fast eine Bereitschaft, sich anzupassen, die, wenn man das heute nochmal liest, es einem kalt den Rücken runterlaufen lässt. Man sieht, wie schnell und wie bereit und keineswegs nur von innerem Widerstand geprägt, wie man das vielleicht im Nachhinein sich erzählen möchte, auch das kulturelle Leben sich auf einen Staat eingelassen hat, der die Ausgrenzung und am Ende die Vernichtung von Menschen zu seiner Raison gemacht hat.
Also Selbstanpassung, aber auch Verfolgung und Widerstand sind wichtige Stichworte, ne?
Auch Verfolgung und Widerstand. Also wir sehen Künstler und Künstler, die versuchen tatsächlich dagegen anzuarbeiten. Die Gründung des Jüdischen Kulturbundes, die dann auch wieder unterbunden worden ist, ist ein Beispiel dafür. Wir sehen auch einzelne Personen in den großen Häusern. Es gibt einen Hausmeister in der Kunsthalle, der hat Gemälde versteckt, die nur so überhaupt die Säuberungsaktionen in den Sammlungen überlebt haben. Dass Anita Reh-Bilder bis heute noch vorhanden sind, hat was damit zu tun, dass Menschen da Verantwortung übernommen haben. Dann sehen wir, dass die Kulturbehörde sich beteiligt hat an den Enteignungsaktionen. Millionen, dass sie extra einen Etat zur Verfügung gestellt hat, um sozusagen auch enteignete jüdische Kunstwerke aufzukaufen, das jüdische Silber zu übernehmen in die staatlichen Museen. Später hat man sozusagen Museumsbauten zur Verfügung gestellt, geplante Museumsbauten, um die Deportationen zu organisieren. Also man sieht eine sehr, sehr enge, sehr vielfache Verstrickung in die Tätigkeiten des NS-Staats und in die Tätigkeiten des NS-Staats. Und das, obwohl es eine kleine Behörde war, am Anfang 13 Mitarbeitende, 1 Million Reichsmark Etat, aber offensichtlich ein Bereich der Verwaltung, der früh genutzt worden ist, um die nationalsozialistische Ideologie zur Entfaltung zu bringen.
Ich greife auf, was Sie zu Beginn haben anklingen lassen. Gleichschaltung hieß ja, also kulturelle, wissenschaftliche Gleichschaltung, hieß im Nazi-Jargon Zerrissenheit aufheben. Wenn wir das auf heute übersetzen, wäre das sozusagen der Pluralität die Stirn zu bieten. In heutigen Wahlprogrammen findet sich ja durchaus sowas von bestimmten Parteien, ne? So antideutsch-globalistische Kultur zugunsten patriotischer Kunst, die durchgesetzt werden soll.
Das findet sich, und das geht teilweise ein bisschen die Worte, die gewählt werden, sieht man die Ähnlichkeiten zu den Texten, die Anfang der 30er Jahre dort geschrieben worden sind und dann in den 30er Jahren noch umgesetzt worden sind. Und das ist schon ein Punkt, an dem wir wirklich sehr aufpassen müssen, dass wir nicht die Kultur wieder zu einem Feld werden lassen, in dem es darum geht, sich mit Narrativen, mit Geschichten durchzusetzen, die auf sehr bestimmte enge demokratiefeindliche Ideale vermeintlich zurückverweisen. Das ist aber etwas, das fängt schon früher an, wenn wir mal ganz genau aufpassen. Wir erleben auch in unserem demokratischen Umfeld manchmal aus guten Gründen diejenigen, die sagen, bitte nutzt die Künste, um die Demokratie zu verteidigen. Auch dieser Mechanismus ist schon der erste Schritt in Richtung eines Beraubens der Freiheit der Kunst, weil die Künste erstmal den gesamten ästhetischen Raum durchmessen und vermessen können müssen, um eine Gesellschaft auf jede nur erdenkliche Art und Weise in Wallung zu bringen. Und dann ist es unser Job als Gesellschaft, damit vernünftig umzugehen und diese Freiheit der Künste zu bewahren. Das muss unsere Lehre aus den Verbrechen des NS-Staates sein, der versucht hat, die Kunst in eine politische, ideologische Linie zu bringen.
Der Hamburger Kultursenator über eine Ausstellung zum Thema verstrickte Kultur. Ein schwarzes Feuerteufelchen mit Zündholz in der Hand auf rotem Plakat kündigt es an. Die Lessing-Tage im Hamburger Thalia-Theater. Internationale Gastspiele gibt es seit 2010 zu der Frage, durchaus in Lessings Sinne, wie kann Verständigung zwischen Kulturen gelingen? Matthias Lilienthal, Co-Intendant der Berliner Volksbühne, hat diesmal kuratiert, das Motto Postpopulismus ausgerufen. Und dazu blickt er insbesondere auf die politischen, gesellschaftliche Situation in Polen. Da überrascht es nicht, dass es auch um persönliche Erfahrungen mit Gewalt und Krieg geht. Michael Lages.
Das war wirklich mal anstrengend. Über 3 Stunden Polnisch pur. Eine an sich doch sehr schöne Sprache, die aber in mündlicher Form und auf der Theaterbühne sehr gern sehr schnell daherkommt und ohnehin schon nicht einfach zu Über- oder Untertiteln ist für den internationalen Gebrauch. Und jetzt in Hamburg gibt's obendrein nur englische Untertitel. Wer da niemanden zur Seite hatte, der wirklich Polnisch spricht, war ziemlich aufgeschmissen angesichts des Themas von Attack on the National Starry Theater, dem Angriff auf das alte Nationaltheater in Krakau. Zumal das Stück aus der Werkstatt des vielgerühmten Krakauer Regisseurs Jakub Skrzywanek auch noch blanke Fiktion ist, aber mit ganz viel polnisch-nationalem Hintergrund, den an diesem Abend aber niemand erklärt.
Jesteś wolny. Jesteś wolny. Jesteś wolny.
Kto wy jesteście? Chłopy!
Tatsächlich wäre wohl auch ein kleines Proseminar nötig. Befreiung heißt das Stück im Stück vom Schriftsteller, Maler und Architekten Stanislaw Wyspianski, das das alte Nationaltheater in seiner Heimatstadt Krakau zeigen will. Die Vorstellung wird von Terroristen gestürmt, die im Theater ein Blutbad anrichten, wie vor Jahren angeblich tschetschenische Terroristen bei einem Musical in Moskau. Fake-Videos aus Nachrichtensendungen und allerlei technisches Gelärme dokumentieren den mörderischen Angriff. Nach einer Weile wird das Publikum hinaus ins Foyer gebeten, wo unter anderem die Namen der Opfer verlesen werden. Dann sind wir wieder im Saal und 5 Jahre sind vergangen. Das Theater und ein schwerst überdrehter Moderator erinnern an die Katastrophe von damals. Noch immer wird aber nicht klar, was eigentlich das Motiv der Terroristen war. Und schließlich zerbrechen sich Schauspielerinnen und Schauspieler den Kopf darüber, wie sich die allgemeine Verstörung darstellen und ins Positive wenden könne. Ein dunkelroter Sonnenball geht auf in der Tiefe der Bühne und das ist dann noch so ein Bild, das zu entschlüsseln wäre. Selten zuvor bei den Lessing-Tagen waren Nachgespräche so wichtig wie zum Auftakt diesmal. Matthias Lilienthal will ja Polen als Muster eines postpopulistischen Regimes in Europa zeigen. Hier werde ausprobiert, was anderen Staaten noch bevorstehe. Was aber, so muss nach diesem Krakauer Gastspiel gefragt werden, ist denn die historische Basis für diese Entwicklung? Tatsächlich Künstler wie Wyspianski und die Freiheitsbewegung des jungen Polen vom Beginn des vorigen Jahrhunderts? Das wäre dann noch ein Seminarthema. Überhaupt geht's bei diesen Lessing-Tagen ein wenig zu wie unter akademischen Hippies. Studierende der Düsseldorfer Kunsthochschule unter Leitung des Musikers Ari Benjamin Myers haben die Foyers des Theaters als Wohnraum für die 14 Festivaltage ausgestattet, mit Konzertbar, Büro und vielen Betten zum Übernachten. Leben, Schlafen, Arbeiten heißt das Motto. Was ist möglich an Kunst und Künstlichkeit im Kollektiv, fragt Inhabilia, die Wohnshow im Thalia-Theater. Schnelle Antworten sind da wohl kaum zu erwarten. Bei Marta Gornitzka, der Musikerin und Chorspezialistin, sind die hingegen klar und kraftvoll. Weil es das Trauma des Krieges von vor mehr als 85 Jahren nie überwunden habe, lasse Europa, die geschundene Ukraine gerade am ausgestreckten Arm verhungern, singen die gut 20 Frauen in Gornitzkas Projekt Mothers, a Song for Wartime. Wie alle bisherigen Projekte der polnischen Chorkomponistin ist auch dieses sehr stark in der Wirkung, zumal am Ende ein vielstimmiges Plädoyer für die Liebe steht, die irgendwann am Ende siegen werde. So schwer es die Lessing-Tage dem Publikum zu Beginn gemacht haben, so gut tut doch auch ein bisschen Hoffnung.
Sagt Michael Hages. Ein Stand-up-Comedian ist in Russland zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Susanne Lurweg.
Fast 6 Jahre muss der Comedian Artemi Ostanin ins Gefängnis. Außerdem soll er noch 300.000 Rubel bezahlen. Das sind knapp 4.000 US-Dollar. Der Grund für die hohe Strafe sind Witze, die der Comedian über die russische Armee gemacht haben soll. Nach Ansicht der Behörden habe er sich unhöflich oder falsch über Soldaten geäußert, während diese in der Ukraine kämpften. Seit Kriegsbeginn 2022 haben sich die Zensurgesetze verschärft und kremlfreundliche Persönlichkeiten und Organisationen prangern öffentlich Personen an und melden diese dann den Behörden. Das Theater Magdeburg plant, die Ereignisse um den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt von 2024 als Inszenierung auf die Bühne zu bringen. Bei dem Unglück starben damals 6 Menschen. Der Täter, ein in der Region lebender Arzt aus Saudi-Arabien, steht derzeit vor Gericht. Die Uraufführung des Stücks »Wunde Stadt« ist für Mai geplant, wie das Theater heute mitteilte. Als öffentliche Institution der Stadt solle dieses traumatische Ereignis mit den Mitteln des Schauspiels bearbeitet werden, sagte eine Sprecherin. Dabei solle, Zitat, weder die Tat nachgespielt noch dem Täter eine Bühne geboten werden. Schon als die Pläne für diese Inszenierung bekannt geworden waren, gab es eine Protestaktion vor dem Theater. Der französisch-schweizerische Designer und Grafiker Jean Widmer ist gestorben. Er hat unter anderem das berühmte Logo des Centre Pompidou entworfen. 5 schwarze Linien auf weißem Hintergrund, durchzogen von einer Diagonalen, die die verschiedenen Stockwerke des Gebäudes und dessen Rolltreppe darstellt. Auch die Beschilderung der französischen Autobahnen geht auf ihn zurück. Widmer wurde 1929 in Frauenfeld geboren und ließ sich Mitte der 1950er Jahre in Paris nieder. Dort schuf der Grafiker die visuelle Identität mehrerer Kulturstätten, neben den genannten auch die des Musée d'Orsay. Widmer habe die Geschichte des Grafikdesigns und der visuellen Kommunikation verändert, heißt es. Er wurde 96 Jahre alt. So schnell ist man ein gefallener oder besser weggeputzter Engel. Giorgia Melonis Antlitz, das ein Gemälde an einer italienischen Basilika zierte, ist nach heftiger Kritik von vielen Seiten übermalt worden. Allerdings mit einer schlampigen Farb- und Putzschicht. Während das Gesicht nun unkenntlich ist, ist der Körper aber erhalten geblieben.
Die Kulturmeldung mit Susanne Lurwig am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten die Informationen am Abend. Ein Thema dort, die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Abu Dhabi. Ihnen einen guten Abend.